liebe Freunde, hier ist wieder Matt Vosek und Every Breath You Take. Das ist der Stalker-Song schlechthin, I'll Be Watching You. Wird übrigens oft zu Hochzeiten gespielt, man kann ja nicht misstrauisch genug sein. Und frühe Warnungen sind angebracht. Also lassen wir uns heute von The Police begleiten, von der Polizei, sicher ist sicher. Ja, und im zweiten Teil werden wir uns dann, na mit was wohl, mit der WM in den USA beschäftigen. Ich habe dazu meinen äußerst sachkundigen, liebgewonnenen Freund Ludger K. eingeladen. Aber zunächst mal geht es um Aufstand und Sommerglück und Reisen. Tja, ich habe mich in den letzten Wochen aus meinem Safe Space hier an der Küste in den Süden begeben, ins Bundesgebiet. Zunächst mal, um meinen Bruder in seinem Märchenhaus am Niederrhein zu besuchen. Und zwar, Leute, mit meinem neuen Cabrio, das ich mir zugelegt habe, einen Peugeot 803, billig erworben von einem Pfarrer, der das Schmuckstück umständehalber loswerden musste. Also, auf die A1 mit Police voll aufgedreht, genau die Musik, die ich vor 40 Jahren gehört habe, in meinem damals offenen Alfa Romeo Spider. Die Freundin, eine bekannte Schauspielerin, die ich bewundert habe, auf dem Nebensitz. Und das Album Synchronicity im CD-Player. Gefiel ihr? Mal was anderes als Shakespeare. Obwohl auch da große Themen verhandelt werden. Liebe, Schmerz, Eifersucht. Und eine Welt, die aus den Fugen ist. Damals wäre ich übrigens aufgeschmissen gewesen auf meinem Weg durch das Autobahnknäuel im Ruhrgebiet. Da hätte man sich im Shell-Atlas totgeblättert und über verpasste Autobahnzubringer geärgert. Heute hat man ein Navi auf dem Handy. Ja, die technologische Revolution, die uns das Leben erleichtert hat in den letzten 4 Jahrzehnten, ist atemberaubend. Was allerdings nicht bedeutet, dass wir in den elementaren Fragen klüger oder weiter wären. Unsere Politiker sind in ihren weitreichenden Entscheidungen ohne Navi oder Kompass oder gesunden Menschenverstand unterwegs. Und noch immer ist unser Umweltminister Carsten Schneider, natürlich ein Sozi, davon überzeugt, Zitat, wer heute in Klimaschutz investiert, investiert zugleich in wirtschaftliche Stärke, Sicherheit und Wohlstand. Offenbar übersieht er völlig vernagelte Industrie- und Arbeiterfeind Schneider nicht das, wovon leider nur die alternativen Medien berichten, nämlich den Kollaps unserer Wirtschaft unter völlig unsinnigen Umweltauflagen und den Abbau von Hunderttausenden Arbeitsplätzen in der Industrie und beim Mittelstand. Und hierzu kommt eine pikante Randnotiz. Während wir jetzt eine große Umweltkonferenz planen, die bald stattfindet, während also die Konferenzgäste anreisen, ist in Bonn eine zentrale Rheinbrücke gesperrt. Ja, während wir über die Rettung des Weltklimas debattieren, bröckelt die heimische Infrastruktur vor den Augen der internationalen Delegation. Während wir also rund 50 Milliarden an Entwicklungshilfe und UNO zahlen, dazu 100 Milliarden an die Ukraine, stopft die Wahlfälscherbande unter Merz-Führung mit der ersten 500-Milliarden-Tranche Haushaltslöcher, statt sie, wie versprochen, in die Infrastruktur zu investieren, nämlich in Brücken. Sollen weitere Hunderte von Brücken sehr gefährdet sein. Ja, des Weiteren sollen Enteignungen von Hauseigentümern erleichtert werden, die sich die immensen Investitionen für Klimaumbauten nicht leisten können. Sowas passiert eben in Planwirtschaften wie der unsrigen. Aber erstmal zurück zu meiner Zeitreise mit Police, die sich im Widerstandslärm des Punk gefunden haben. Gleichzeitig gegründet wie The Clash, die kamen mit 2 Akkorden und heftiger Kritik am britischen Niedergang, an Polizeibrutalität und so weiter. Zunächst mit White Riot, also mit purer Wut, weißem Aufstand. Ja, heute würde das als rassistisch gelten, denn tatsächlich gibt es nun White Riots in Belfast mit ganz anderen Zielen. Eben der Kritik an einer Regierung, die das Wohlergehen farbiger Immigranten über das der Einheimischen stellen. Aber Joe Strummer, Bandleader und Texter von Clash, wollte die Revolte damals nicht den farbigen Minderheiten überlassen. Zitat, denen macht es nichts aus, Steine zu schmeißen. sagte er 1977. Ja, wie sich die Szene geändert hat. Jetzt kam es tatsächlich zu White Riots. Gerade erst hat die Nation den Messermord an dem 18-jährigen Henry Novak beklagt, der in Handschellen verblutete, während der Täter, ein Sikh, bewirtet wurde. White Lives Matter hieß der Schlachtruf. In Beantwortung der Black Lives Matter-Bewegung, die durch den Tod des schwarzen George Floyd losgetreten wurde und die zu Aufständen und Plünderungen geführt hatten. Weiße Politiker knieten damals im Kongress, Passanten baten Schwarze auf der Straße um Entschuldigung für das Privileg, weißer Hautfarbe zu sein. Es wurde also tatsächlich mit einer Art umgekehrtem Rassismus operiert. Auch unsere Leben zählen. White Lives Matter, die der Weißen. Und nun war es ein illegaler Sudanese in Belfast, der den Sozialhilfeempfänger Stephen Ogilvie auf der Straße abgestochen hatte und danach versuchte, ihm den Kopf abzutrennen. Wahrscheinlich sowas wie ein Ritualmord mit Trophäe, ein Einbruch der afrikanischen Wildnis, bevor er von Passanten überwältigt werden könnte. Selbstverständlich warnte Keir Starmer, der Labour-Apparatschik, vor der extremen Rechten, die Versuche, diesen Vorfall für ihre finsteren Zwecke auszunutzen. Auf die Idee, dass die Empörung eine normale zivilgesellschaftliche des Bürgertums ist, das sich verraten fühlt, kommt er gar nicht. Wie sagte der Punker Johnny Rotten von den Sex Pistols so richtig, ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem die Rechten die Coolen sind, die dem Establishment den Mittelfinger zeigen und die Linken zu den heulenden, selbstgerechten Arschlöchern werden, die überall rumlaufen und alle beschämen. Zitat Ende. Ja, fangen wir am Anfang an. 1977 in London, die Stadt brodelt, Punk explodiert, Sex Pistols Clash, alles roh, wütend, Anti-Establishment. In dieses Chaos kommt ein Amerikaner, Stuart Copeland. Drummer bei The Curved Air, Prog-Rock-Hintergrund, Sohn eines CIA-Mannes, reich, privilegiert, aber hungrig nach etwas Neuem. Er sieht den Punk und denkt, endlich muss man keine 20 Minuten Soli mehr spielen, um ernst genommen zu werden. Er gründet The Police mit Sting und einem Franzosen, zunächst Henri Padovani, der kurz darauf durch Andy Summer ersetzt wird. Aber zunächst einmal The Clash mit London Calling, der erste große Hit. London Calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down. London Calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. Die Police hatten sich kurz zuvor gegründet mit dem Bassisten Gordon Matthew Summer, der Sting genannt wurde, weil er mal einen gelb-schwarz geringelten Pullover trug und darin aussah wie eine Wespe, daher der Stachel. Er blieb dabei, dazu als Drummer der erwähnte Stuart Copeland und Gitarrist Andy Summers, fast 10 Jahre älter, Veteran von Soft Machine, Eric Burden, diversen R&B-Bands. Er hatte schon alles gesehen und kann alles. Die Police färbten sich die Haare blond und dann legten sie los mit Outlanders d'Amour, das mit dem punkigen Next to You beginnt und den Überhit Roxanne erhält, den Sting während eines Konzertaufenthalts in Paris über eine Prostituierte schrieb, weshalb der BBC den Song nicht spielte. Aber er ist natürlich wunderschön. Roxanne, you don't have to put on the red light. Hier kommt er im Tango-Rhythmus und Sting mit seinem Falsett. Zurück zu meiner Deutschlandreise, zwischendurch unvermeidlich mal Deutschlandfunk und WDR-Nachrichten. Ja, die Kommunen sind wirtschaftlich am Ende und im Protestmodus. Mannheim hat seine teuren Klimaziele aufgegeben. Keiner stellt die Frage, woher der Unmut kommt und ob er eventuell mit Immigranten zu tun hat, deren Unterbringung und allem, was daran hängt, also Schulen, Kurse, Polizei und so weiter, die Kommunen zu schultern haben und gegen Berge von Bürokratie und Klimaauflagen kämpfen? Wieso ruft da nicht wenigstens einer mal Stopp? Hört auf mit dem Wahnsinn! Stattdessen die Frage, ob man den hohen Bedarf an Psychotherapie mit KI beheben kann. Ja, und an Filmtipps wie diesen war offenbar ein Knüller bei den Feuilletonisten auf der Berlinale, Titel »Ich verstehe Ihren Unmut«. Damit ist nicht etwa die Phrasenmaschine von Politikern zu Protesten gemeint, sondern die Beschwerde einer Reinigungskraft. Ja, der Streifen hat sicher das Zeug zu Kassenknüller. Er wurde von der Filmförderung Bayern und ZDF gefördert. Sicher ein sozialkritisches und wichtiges Thema. Gibt es nicht Podiumsdiskussionen, die sich damit beschäftigen könnten? Natürlich wurde auch WDR gegendert wie verrückt für die Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Hörerinnen und Hörern. Ja, und dann endlich beim Bruder in seinem Märchenhaus. Der Garten dahinter wird zunehmend zum Kunstwerk mit seinen von Bäumen gerahmten Blickachsen, den Pfingstrosen und Rhododendronbüschen und Begonien, lodernd wie Hesses Klingsors Zaubergarten, nur eben nicht in der Tessiner Hitze. Dann das Becken mit den Kois, die allerdings nicht an die Schwergewichte heranreichen, die wir auf unserer Kambodscha-Reise im Hotel in Phnom Penh bestaunen konnten. Da schwamm Brummer für $10,000 rum. Mein Bruder aß im Ruhestand, verbringt viel Zeit hier im Garten und beobachtet den Streit zwischen Eichhörnchen und Drosseln und Spechten um den Futterbeutel. Und selbstverständlich gewinnt der Nager. Ja, und dann weiter nach Köln zu meinem Freund Hubertus Erfurt, der aus einer industriellen Familie stammt. Kontrafunkhörer kennen ihn von Gesprächen mit Markus Wahlefeld und mir. Leider ist einer seiner Jagdhunde mittlerweile gestorben. Ein Deutsch-Langhaar namens Bosco, äußerst gut abgerichtet. Der andere, Dux, war sehr schmusig, vielleicht weil er sich einsam gefühlt hat. Während Hubertus mir einen Misto Canche, so nannten wir es in Rio, also einen Schinken-Täse-Toast zubereitete als Zwischensnack, wie gewohnt in Sakko mit Einstecktuch. Ich habe mal bei ihm in seinem Salon eine Lesung bestritten aus meinem katholischen Abenteuer. Hubertus, wunderbarer Kerl, Kunstkenner und Dialektkenner und Komiker. Er hat alles drauf, vom Schwäbische bis zum Berlinern und bis zum Kölschen. Bewundernswerte Manieren, geistreich und informiert. Es gibt es also noch, das gehobene Bürgertum, das von einer erholsamen Windstille in unserem Chaos umgeben ist. Anschließend hatte mich mein Freund Jobs Landgrebe, auch bekannt den Kontrafunkhörern, in ein französisches Restaurant eingeladen. Ich halte ihn für ein Genie. Er ist KI-Spezialist, Mediziner und Philosoph. Er kommt aus einer Theologenfamilie. Ja, und wir haben viel über den Glauben gesprochen, über Bultmann und das Johannesevangelium und über Fronleichnam, dessen Prozession ins Wasser fiel in den Regen. Ja, und dann weiter nach Blankenheim. Auf dem Weg dorthin, wo die A1 endet, immer mal wieder mit Knopfdruck das Dach geschlossen während der kurzen Schauer. In diesem heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung, schätze ich jetzt mal. Die Taz schreibt mittlerweile von Sommerangst. Weil die Wetterkarten ins Tiefrote eingefärbt sind. Also hinein in das wunderbare kleine Städtchen, wo Max Orte, der Investor, residiert, in einer umgebauten Metzgerei, in sehr preußisch. An den Wänden der große Fritz und Bismarck und dann Max, wie er im Hambacher Schloss spricht, in dieser Wiege der deutschen Demokratie, die aus dem aufständischen Geist der Burschenschaftler geboren wurde. Mittlerweile ist das Hambacher Fest verboten, weil es als rechts gilt. Dabei war es doch damals ein linker Aufstand, ihr geschichtsblinden Idioten. Anlass für meinen Besuch war die Book-Launch-Party von Max Ottes Buch »Rettet unser Bargeld«, das prompt auf Platz 2 der Spiegel-Paperback-Bestsellerliste sprang. Es ist aktueller denn je. Denn die EU hat vor, den digitalen Euro einzuführen und damit die totale Kontrolle über unser Geld und unsere Ausgeben- und Konsumgewohnheiten. Mein Freund Helmut Reinhardt war mit voller Partie, Achim Winter, Ludger K. Ja, da sind für mich ganz neue Freundschaften und Netzwerke entstanden jenseits des etablierten Betriebs, der mich ausgewirkt hatte wie einen unverdaulichen Bissen. Gott sei Dank, sage ich. Sonst wäre ich da eventuell hängen geblieben. Die Verführungen sind natürlich stark. Für meinen Stegreifbeitrag zum Bargeld erinnerte ich mich an meine Jugend, so um 1969, als ich auf eines der ersten privat erschwinglichen Tonbandgeräte sparte. Münze um Münze, so eine Plastikkiste von Philips mit Mikrofon, über das ich dann von unserem Radio eine alte Telefunkentruhe mit Seidenbespannung und grünem Auge Donnerstagabends die Frankfurter Schlagerbörse mit Hans Werres aufnahm, in unserem Musikzimmer, das keiner betreten durfte während der Aufnahme, Weshalb dann dennoch, wenn ich auf dem Band zum Beispiel die Good Vibrations von den Beach Boys hörte, plötzlich die Stimme meines Vaters erklang: Matthias, jetzt hör mal auf mit dem Quatsch hier. Ja, ich hatte Domführer in St. Blasien vor der Basilika mit der imponierenden Kuppel verkauft, der größten Kuppel nördlich der Alpen. Besonders liebte ich die 50-Pfennig-Stücke. Mit dieser anmutigen Frau, die ein Bäumlein pflanzt, einen Eichensetzling, eine Hommage an die Trümmerfrauen, die Deutschland wieder aufgebaut haben, ganz ohne Schleier. Auch wenn Olaf Scholz behauptete, Unverschämtheit, die Türken hätten Deutschlands Wirtschaftswunder verursacht. Wann haben wir Deutschen eigentlich verlernt, auf die Leistung der Trümmerfrauen stolz zu sein? Aber jetzt tauchen wir wieder zurück zu den Police mit ihrem Wunderwerk Synchronicity von 1983. Synchronizität, das sind die bedeutungsvollen Zufälle ohne kausale Verbindung. C.G. Jung hat davon gesprochen. Sting, Lars, Arthur Koestler's The Roots of Coincidence, also Synchronizität, und baut ein ganzes Album drumherum. Koestler, der Autor des beklemmenden Romans Sonnenfinsternis, der die stalinistischen Säuberungen zum Thema hatte, war der für mich eindrucksvollste Bruch mit dem Stalinismus. Leute, unbedingt lesen, Sonnenfinsternis. Synchronicity ist das Manifest. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere kleine materialistische Blase uns weismachen will. Connecting Principle, Link to the Invisible, Almost Imperceptible. Ja, das klingt irgendwie wie eine Wiederaufnahme meines Gesprächs mit Jobst. Hier kommt Synchronicity. Dann weiter nach Berlin zum Sommerfest der Jungen Freiheit. Diesmal wird dort das 40-jährige Jubiläum gefeiert. Erstaunlich, was Dieter Stein da ins Leben gerufen hatte, schon als Schüler. Als hektografiertes Blatt, als 18-Jähriger mit einer Auflage von 400. Er hat mir jüngst eine wunderbare Kritik über ein Rockkonzert geschickt. Also geschrieben mit fieberroten Wangen. 1990, im Jahr nach der deutschen Einheit, gründete er seinen Verlag und 1994 erschien die Junge Freiheit als Wochenzeitung. Und sie kletterte auf 30.000 Auflage, trotz enormer und gewalttätiger Widerstände, denn rechts war Pfui und ging gar nicht. 1994 gab es einen Brandanschlag auf die Druckerei der JF, kurz darauf einen Raubüberfall, tausende Abonnentenadressen wurden gestohlen, ein Abonnent fand dann eine Rohrbombe in seinem Briefkasten. Anfang 95 wurde im Redaktionshaus Stromleitung durchtrennt und durchs Fenster eine Rauchbombe geschleudert. Das Auto eines Redakteurs wurde abgefackelt. Ein anderer Redakteur wurde mit Messer angegriffen. Tja, die Linke ist nicht zimperlich. Und die linksgrüne Regierung unter Schröder-Fischer drückte alle Augen zu, denn der Feind stand rechts. Also jetzt Berlin. Ich wohnte bei einem Freund, einem Maler, mit dem ich als 16-Jähriger in meine erste WG zog. Ein eigenartiger aus maoistischen Kunstlehrern, die wohl in mir verwahrlostem Kiffer brauchbares revolutionäres Material erblickten. Dabei war ich in erster Linie eines, antiautoritär, was diese bald zu spüren bekamen und angewidert auszogen. Mein Freund, der Älteste, den ich habe, lebt im Prenzlauer Berg und hat die gleichen Sachen wie ich erlebt. Gekündigte Freundschaften, weil er mittlerweile tickt wie ich. Und das in diesem linksgrünen Biotop mit all den Weltrettungs- und Kampf gegen Rechtsläden und gleichzeitig einer großartigen Dichte von Cafés und Restaurants in jeder Geschmacksrichtung, bayerisch, indisch, Thai, mexikanisch und so weiter. Und alle gut besucht. Auch hier also auf den ersten Blick alles zum Besten und kosmopolitisch sehr viele Amerikaner, Australier und Ukrainer, die ihm zu schaffen machen. Aber zurück zu Police und ihrem Synchronicity-Album. Den Welterfolg mit Every Breath You Take hatten wir eingangs schon gehört. Auch der Song steht mittlerweile in einem neuen Kontext. Der Song, der wie erwähnt auf Hochzeiten läuft, obwohl er von Eifersucht, Kontrolle und Stalking handelt. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. Heute in der Überwachungsgesellschaft ist er auf andere Weise wahr. Staat, Konzerne, Smartphones, I'll be watching you ist Realität. Wir stalken uns gegenseitig auf Instagram, canceled bei Abweichung. Die Police haben die dunkle Seite der Liebe gezeigt, ohne zu moralisieren. Das ist Kunst, die trifft, nicht belehrt und die überdauert. Machen wir weiter mit King of Pain, dem König des Schmerzes. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. Sting zählt die Bilder des Schmerzes auf. Verletzter Schwan, gefangener Fisch, verlassener Leuchtturm. I have stood here before in the pouring rain with the world turning circles round my brain. Er ist der King of Pain. Freiwillig. Das ist die große Weisheit. Schmerz gehört zum Leben. Man kann ihn nicht wegdiversifizieren, nicht in Safe Spaces verbannen. Jawohl. Die Police begannen als Punkband, als Revolte, was ja ohnehin das Thema des Rock ist. Wenn wir an den Street Fighting Man der Stones denken, schon 1969 auf Beggar's Banquet. Unfassbar, dass die jetzt mit über 80 noch ein Album raushauen. Soll im Juli rauskommen. Ihr 25. Album in 62 Jahren. Ja, aber damals spielten sie mit dem Street Fighting Man eine Art Punk-Hymne. 'Cause summer's here, the time is right for fighting the street boy. Ihre Erfolge hatten die Police in der Thatcher-Zeit ab 79 mit den Streiks der Minenarbeiter, der Auflösung der öffentlichen Ordnung, auch Müllarbeiter streikten. Gleichzeitig gab es den Kalten Krieg, es gab persönliche Krisen und sie machen daraus einen Hit. Und heute? Jede Unannehmlichkeit wird pathologisiert. In einem Prenzlauer Bergcafé habe ich den Aufkleber gelesen: Arbeiten, kaufen, sterben. Das ist der Verzweiflungsschrei der Work-Life-Balance-Generation. Das Leben als Horrorvorstellung aus Arbeit und Kaufen und Sterben. Dabei gibt es Charakterbildung durch Leid. Wer keine Niederlage kassiert, Leute, wächst nicht. Hier dagegen gab es Refrains ins Ohr, Strophen ins Mark, perfekte Balance. Hier also der King of Pain. There's no need. Wie gewohnt wurde das Sommerfest der Jungen Freiheit in einem einzigen Wasserwerk ausgerichtet. Wunderbare Industriearchitektur, Massenandrängen, na klar. Viele alte Freunde, Peter Hane natürlich, mit dem jeder Zweite fotografiert werden wollte. Dann Tino Coppola, ebenfalls ein Buddy, der mir meine Trump-Begeisterung verzeiht und ich ihm seine Trump-Ablehnung. Dazu viele unfassbar junge, neue Kollegen. Max Mannhardt zum Beispiel von der Apollo News, gerade bei 23. Ich liebe seine Gespräche mit Norbert Bolz. Äußerst geistesgegenwärtiger Typ. Dann Pauline Voss von News, die einen aufregenden grünen Fummel trug, der ich, glaube ich, einen Handkuss gegeben habe. Ich habe viel rumgeküsst an dem Abend, selbst Tino. Dann Max Mannhardt, Mann, der könnte mein Enkel sein. Überhaupt, Leute, habe ich hier die Bachablösung erlebt. Durchaus erfreulich, was danach wächst. Jens Winter von News, mit dem ich einen Piloten produziert hatte, Motto konservativ gewendeter 68er und Maoist, trifft den jungen Konservativen halb so alt. Lustig, lustig, fand auch Julian Reichelt, der mich angebaggert hatte, verlief dann aber im Sande. Ich habe Jens, den großartigen Reporter und Regisseur der Antifa-Szene, der einen verdammt gut sitzenden Maßanzug trug, dann als mein Zivi vorgestellt, der mich beim Partygehen betreut. Ach ja, die wunderbare Birgit Kelle, die mir von ihren jüngsten Erfolgen erzählte, mein Freund Arthur Abramowitsch, ein brillanter Kopf, Philipp Gaspar, mit dem ich durch Bosnien fuhr, der jetzt für einen AfD-Europa-Abgeordneten arbeitet, und der mir seinen neuesten bosnischen Witz erzählte, den ich hier nicht wiedergeben will und darf. Und natürlich Julian Adrat, der Jungstar der AfD, dessen hinreißende Frau Shakira ich durch den Einlass geschmuggelt hatte. Dieter Stein sprach, Roger Köppel mischte ebenfalls den Saal auf, alles großes Kino. Leute, für mich allerdings zu groß und lang. Ich merke allmählich, wie anstrengend solche Sachen für mich zunehmend werden. Am nächsten Morgen dann die Sonntagsmesse in St. Afra mit anschließender Fronleichnamsprozession, nachgeholter, wo ich auf David Berger traf, der die Philosophia Perennis-Seite betreibt, der die Liedtexte gar nicht brauchte und einfach laut und falsch mitsang, ganz wunderbar, und anschließend ins Soho-Hotel, wo mir Julian Adrat, der ebenfalls aus der Messe kam, von seiner Konversion erzählte, vor ein paar Jahren, und den Streit zwischen seinen Töchtern mit einem Kakao schlichtete. Dann schnell weiter zurück zum Prenzlauer Berg, wo ich mich mit Henrik Broder im Saat traf, einem indischen Restaurant. Mein alter Freund. Und das in doppelter Bedeutung. Ich schrieb und schreibe für seine Achse. Wir haben viele Feste zusammen gefeiert, viele Debatten gemeinsam erlebt. Er sprang mir in einer Sendung mit dem unsäglichen Kurt Krömer zur Seite. Wir hatten unsere kleinen Differenzen, die wir ausräumten. Aber in erster Linie unterhielten wir uns über das Alter. Henrik wird nämlich demnächst, kaum zu glauben, 80. Mittlerweile Großvater von 3 Enkeln. Ja, das Glück der Kinder. Aber wir lästerten auch viel. Henrik meinte, bei jeder Ausgabe der Tagesschau würde sie am liebsten erschießen. Wir werden das vertiefen, denn ich habe vor, ihn zu seinem Jubiläum im August in meine Sendung zu holen. Ja, aber diese paar Tage, Leute, was für ein Programm. Am nächsten Tag wollten wir zur Demo der Millionen vor das Brandenburger Tor, wo Tausende für Neuwahlen demonstrierten. Ich sage wir, denn mein Freund hatte sich entschlossen, mit mir hoch an die Küste zu kommen. Wir sind da irgendwie doch nicht hingekommen. Stattdessen habe ich ein Foto gemacht, kniend, White Lives Matter. Die berühmte Haltung, die damals eingenommen wurde, als es um Black Lives Matter ging. Ja, also auch das Leben von uns Weißen zählt. Jetzt machen wir noch ein bisschen Takte Musik, Police, die sich nach Synchronicity auflösten. 3 Egos waren einfach zu viele. Das gilt für Rockbands wie für Fußballmannschaften. Aber dazu gleich. Hier erstmal, bevor wir zu unserer Plauderei über die WM kommen, mit Ludger K., Message in the Bottle. Vom Album Regatta de Blanc von 1979. Ja, jetzt kommen wir zu dem eher heiteren Teil unserer Sendung, nämlich unserer WM-Plauderei. Mein Gast ist diesmal Ludger K., der bekannte Ludger K. aus Kontrafunk. Hallo Ludger, wie geht es dir?
Ja, hallo Matthias. Danke für die Idee, dass wir ein bisschen plaudern. Mir geht es gut und ich blicke mit Spannung auf den Verlauf des Turniers.
Ja, das tut aller Welt, vor allen Dingen Deutschland. Ich habe eine Frage. Wir haben ja ein großes Problem mit Deutsch und Nation. Jetzt ist die deutsche Fahne da bei der Demonstration verboten worden. Wie schaffen wir es als, wie heißt das, nicht-migrantische Gesellschaft, unsere Nicht-Migranten anzufeuern ohne deutsche Fahne?
Ja, also die ernsthafte Antwort ist natürlich schnell gegeben. Solange keine Hausordnung verletzt wird, darf man sie schwingen. Und draußen gibt es keine Hausordnung, dementsprechend Fahne frei an den Autos und auch beim Spaziergang. Das habe ich übrigens auch schon gesehen. Ich weiß nicht, wie es in deinen Gefilden ist, aber Schwarz-Rot-Gold ist präsent. Teilweise sogar, gestern habe ich was gesehen, das war richtig groß, also komplett wandabdeckend. Und dann dachte ich, gut, das schaut nett aus. Ich bin gespannt, ob dich das vervielfältigt. Schauen wir mal.
Also das hoffe ich auch, dass das Fieber und die Identifikation langsam steigt. Das schönste WM-Erlebnis hatte ich ja 2006 im Sommermärchen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Also ich erinnere mich natürlich daran und bin auch hellauf begeistert, wenn ich diese Erinnerungen zurückhole. Es war eine schöne Zeit, eine unbeschwerte Zeit, die auch zusammenspielte mit dem Wetter. Das darf man nicht unterschätzen, denn es waren 4 Wochen sehr, sehr schöne Tage am Stück. Heute würde man sagen, Hitzeschutzbunkerreif. Und das war für die Gemütslage insgesamt eigentlich eine tolle Sache. Es war etwas, was jetzt im Rückblick, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, von bestimmten Dokus als ganz, ganz schlimme Fehlentwicklung gebrandmarkt wird. Nach dem Motto, man war viel zu lax mit nationalen Symbolen. Wenn ich zurückerinnere, dann war das überhaupt nicht so. Man hat unbeschwert einfach die eigene Mannschaft angefeuert und zwar auch abseits jedweder politischer Interpretation. Denn man darf jetzt auch nicht allen Menschen unterstellen, die die schwarz-rot-goldene Flagge hissen, dass sie nun irgendwie sich mit dem konservativen Gedankengut gemein machen, sondern man hat auch das Recht, schwarz-rot-gold zu zeigen, wenn man einfach nur die Mannschaft unterstützen will. Dementsprechend darf man das von beiden Seiten auch nicht aufladen. Und so war das die perfekte Mischung. Einfach eine Unbeschwertheit. Und vielleicht wirst du mir recht geben, Matthias, wenn ich sage, dass das seinerzeit auch vom Ausland als Unbeschwertheit wahrgenommen wurde, nach dem Motto, endlich haben die Deutschen mal nicht ihre arrogante Bescheidenheit. Denn Bescheidenheit ist einfach eine Form von Arroganz. Die hatten wir früher, die haben wir heute wieder und die hatten wir 2006 nicht.
Die hatten wir nicht. Und ich kann mich noch an Carsten Heyer erinnern, der damals Kanzleramt war, der davor gewarnt hat, dass es No-Go-Areas geben sollte, die ausländischen Mannschaften und so. Ich habe von meinem Freund Crenshaw von Independent, ich kam ja aus London zurück, und der hat mich angerufen und gesagt, Matthias, what's up with you Germans? I don't recognize you. Ihr seid so leicht und so lustig und so locker drauf. Ja, das war eine schöne Fußballfamilienfeier. Nebenbei hatte ich in dem Jahr mein Bestseller, Wir Deutschen, warum die anderen uns gern haben können. Die Leute dachten wohl, das ist ein WM-Buch, deshalb war es in der Bestsellerliste weit oben. Nee, ich hatte für einen freundlichen, fröhlichen Patriotismus plädiert und der war da zu besichtigen. Bis eben die Abrissbirne kam und dieses Land dann doch in die Niederlage, in die Pleite führte. Egal, machen wir Fußball. Das enorme 2006, das war ein junges Team. Das war ein frisch zusammengebautes Team. Jetzt haben wir wieder ein Team, das zwar 9 Siege hintereinander gefeiert hat, aber es ist noch nicht so wahnsinnig eingespielt. Oder wie siehst du das?
Mhm. Ja, also natürlich im Laufe des Lebens stellt man fest, dass dieses wirklich extreme Fußballinteresse doch auch einer gewissen Entspanntheit weicht. Also ich ertappe mich dabei, dass ich bei einigen Spielern auch nachdenken muss, woher kenne ich die denn überhaupt? Ne? Und das sagt nichts über die Qualität der Spieler aus, da möchte ich nicht missverstanden werden, sondern einfach über die eigene Haltung dazu. Also es gibt natürlich die Prominenz, bei der wir wissen, was der Hintergrund ist, aber dann so die Grenzfälle. Nathaniel Brown zum Beispiel, Eintracht Frankfurt, da muss man nachgucken, wer das ist und woher der kommt. Also ich glaube, eine deutsche Mannschaft, egal an welchem Punkt ihrer Entwicklung sie ist, ist immer ernst zu nehmen. Das heißt, ich glaube, wir können schon etwas erreichen. Ich formuliere bewusst vage. Allerdings war es mal früher so, und das ist jetzt keine Aussage, früher war alles besser, sondern einfach eine Bestandsaufnahme. Es war früher meines Erachtens so, dass die deutschen Tugenden in der Lage waren, andere Defizite wettzumachen. Und deswegen ja, hatten wir ja auch seinerzeit, insbesondere 80er Jahre, den Status, andere Nationen unglaublich zu nerven. Damals war Frankreich schon eigentlich besser als wir. Ich meine sogar sagen zu dürfen, 1982 hätten die Franzosen Weltmeister werden müssen, aber die sind nicht an uns vorbeigekommen. Und 86 sind sie wieder nicht an uns vorbeigekommen, weil wir damals wussten, ein abgefälschter, ekeliger Freistoß, wenn der reingeht, zählt es genauso wie ein Tor mit der Hacke, wo der Stürmer gleichzeitig noch La Paloma singt. Das ist dasselbe Ergebnis. Und das haben wir ein bisschen eingebüßt. Und deswegen finde ich also auch die Zeit 2006, 2010 wird als WM gerne unterschätzt. Bei dieser WM sage ich, das war vielleicht die beste, die wir überhaupt je gespielt haben. Mhm. Da war es eine sehr, sehr gute Mischung. Die deutschen Tugenden waren noch nicht weg, aber das neue, spielerische, das frische Element, das internationale Element, das bereichernde Element war auch da. Also ich rede jetzt nicht alles in Bausch und Bogen, was sich in Deutschland so in den letzten Jahrzehnten getan hat, aber da war es einfach so, dass wir noch wirklich die Stabilität hatten, die Säulen unseres Spiels und zusätzlich wurde es angereichert durch diese Frische. Und da denken wir zum Beispiel an die Tore 2014 gegen Brasilien, wo einfach der deutsche Pragmatismus, also gucken, welcher Spieler ist besser postiert als ich und da spiele ich den Ball hin. Also einfach extrem beamtenhaft Deutsch, gepaart mit der Fähigkeit, diesen Pass mit der Hacke anzunehmen und mit dem Außenriss reinzuschießen. Und das war einfach schön. Und das ist jetzt ein bisschen ins Wanken geraten.
Ich erinnere mich an das erste Tor, das war ja abgesprochen. Also die Leute laufen alle gemeinsam vor, die Brasilianer folgen und Müller entfernt sich und bleibt weiter hinten und er kriegt prompt die Flanke auf den Kopf und macht das 1-0 ja, an den Eisbrecher.
Ja, ja.
Also die waren schon vorbereitet. Deutschland, hast du recht, gilt ja als Turniermannschaft, also die im Laufe des Turniers dann Kräfte freisetzen, die andere eventuell nicht freisetzen. Aber wann treffen wir auf Frankreich? Hast du den Gruppenplan im Kopf?
Ja, habe ich im Kopf. Wenn beide Erster werden, treffen wir im Achtelfinale auf Frankreich. Dazu sind zwei Sachen anzumerken. Erstens, es gibt ein Sechzehntelfinale. Daran müssen wir uns gewöhnen. Es gibt also ein K.O.-Spiel vor dem Achtelfinale zum allerersten Mal. Und dieser sperrige Ausdruck Sechzehntelfinale zeigt auch, wie sperrig das im Gemüt eines Fußballfans ist, dass man so etwas einfach mal akzeptieren muss. Ein K.O.-Spiel vor dem Achtelfinale ist eigentlich, nun ja, es ist etwas Neues, um es mal so zu sagen.
Wir haben ja die größte WM aller Zeiten, ne?
Das stimmt. Es ist sowohl geografisch sehr groß, als auch was die Teilnehmerzahl betrifft. Man hätte es natürlich eindampfen können, indem man sagt, man reduzierte das Weiterkommen. Es ist schwierig, bei 48 dann auf ein Sechzehntel bzw. auf ein Achtelfinale zu kommen. Sie haben es jetzt so gelöst mit den Gruppendritten, kann man so machen, ist der Haltung geschuldet, dass man möglichst viele Spiele haben will. Also Deutschland, um auf deine Anmerkungen zu kommen, Deutschland hat den Status einer Turniermannschaft halt erheblich eingebüßt, um nicht zu sagen verloren durch die letzten beiden Weltmeisterschaften und auch durch die Europameisterschaft. Dieser Mythos ist ein Vergangenheitsmythos, man kann das alles wiederbeleben. Das könnte für Deutschland dann möglich sein, wenn sie mit so einem richtig ekligen Sieg gegen Frankreich, also abgefälschter Freistoß, Elfmeter, rote Karte oder sowas, wenn sie dann wirklich am Ende da stehen, kommen weiter und die Franzosen haben gar nicht begriffen, was da passiert ist. So wie 1986. Sie haben es erst begriffen, als sie nach Hause flogen, dass sie gegen Deutschland rausgeflogen sind. Halte ich nicht für möglich. Es ist auch kein Schlechtreden jetzt. Ich glaube nicht, dass Deutschland an Frankreich vorbeikommt. Was ich aber sehr wohl glaube, ist, dass vielleicht die Sache mit dem Gruppenersten sich nicht so klar darstellt, wie wir das denken. Sowohl bei Frankreich als auch bei Deutschland nicht.
Wir haben ja eine interessante Gruppe. Curaçao haben wir am Sonntag vor der Brust. Und dann gibt es noch die Elfenbeinküste. Und Ecuador in Lateinamerika, solider dritter Platz immer. Und die Elfenbeinküste hat kürzlich im Testspiel Frankreich geschlagen. Also da wird es schwer sein, also erstmal die nicht zu unterschätzen.
Es wird schwer sein, sie nicht zu unterschätzen. Das ist ein schöner Satz, ja. Ja, das ist es. Also das sollten wir aber tunlichst vermeiden. Auch bei Curaçao ist es so, dass zwar der Sieg meines Erachtens feststehen sollte, aber es kann auch schon schwierig werden dadurch, dass Curaçao eben nicht so eine Exotentruppe ist, wie man meint, sondern es ist eigentlich eine holländische C-Mannschaft.
Ja, ein holländischer Trainer, ja.
Nicht nur das, also die Spieler, soweit ich weiß, sind sämtlichst Holländer, die mit der Staatsbürgerschaft ausgestattet wurden. Vielleicht waren sie da mal in Urlaub, aber durch diese royale Verbindung sieht man das relativ locker mit dem Zuschuss dann der Staatsbürgerschaft. Was es übrigens auch andernorts gibt, also Brasilianer in der portugiesischen Liga gelten nicht als Ausländer. Kannst du dir sowas vorstellen? Die kriegen quasi faktisch die Anerkennung als Portugiesen, sobald die am Flughafen sind und am Rollband ihren Koffer geholt haben. Also so ähnlich wie in Deutschland, wenn Syrer kommen. Aber es ist so, die B-Elf der Niederlande schielt immer auf die A-Elf. Also Leute, die es so gerade eben nicht schaffen in die A-Elf, wollen trotzdem in die A-Elf. Aber die C-Elf, die denkt sich, warum soll ich nicht für Curaçao spielen, ne, bevor ich jetzt gar nicht spiele. Also es sind durchaus europäisch geprägte Spieler. Und ich weiß, man kann es nicht unbedingt übertragen, aber stell dir mal vor, man würde aus der deutschen dritten Liga eine Best-of-Mannschaft zusammenstellen. Die wäre nicht so schlecht.
Ja, da sind eine Menge Bundesligisten mittlerweile, ne?
Ja, das sind in die Jahre gekommen Ex-Bundesligisten, aber auch neue Spieler, bei denen man merkt, da gibt es eine klar erkennbare Grenze nach oben, aber die können auch einen Ball stoppen. Die wissen, wo das Tor steht. Also ich kann mir vorstellen, dass Deutschland erheblich mehr Probleme hat und nicht mit 8-0 gewinnt, so wie wir das mal, ich glaube, gegen Saudi-Arabien gemacht haben, sondern nur mit 4-0 und die letzten drei Tore fallen dann in den letzten 20 Minuten. Das ist mein Curaçao-Tipp. Elfenbeinküste ist das schwerste Spiel und auch Ecuador hat in der Qualifikation sehr gut ausgesehen und sollte nicht unterschätzt werden. Du merkst, also ich will dich jetzt nicht mit Kompetenz schocken, aber ich habe jetzt auch ein paar inhaltliche Sachen einfach mal losgelassen.
Kompetenz, ne, kommt ja den Hörern zugute.
Ja, man soll ja auch was mitnehmen hier von diesem Gespräch, ne? Also
genau, wir wollen was fürs Leben lernen.
Und fürs Leben lernen wir, dass die deutsche Gruppe zwar danach schreit, dass wir Erster werden, aber da ist keine Mannschaft jetzt bei, außer, ja, Curaçao ist natürlich diejenige, die nicht weiterkommen wird, das steht fest. Aber selbst die müssen erstmal gespielt werden und es kann heiß werden, das wissen wir. Da werden sie schon gewinnen. Vielleicht wird die Elfenbeinküste irgendwie durch Torverhältnis Erster, kann sein, und dann kommen wir an Frankreich vorbei. Und da jetzt eine Aussage zu treffen, gegen wen wir dann spielen, ist quasi fast unmöglich durch diese Konstellation mit den Gruppendritten. Das kannst du nicht seriös vorhersagen.
Naja, wir haben ja bei unserer gewonnenen WM gegen Frankreich dieses traumhafte Kopfballtor von Mats Hummels erlebt. Wer soll unsere Kopfballtore im Strafraum machen? Kai Havertz ist ja sozusagen die falsche Neun.
Also die können natürlich ein bisschen Kopfball spielen. Jetzt wollen wir durch mal diese Grundfertigkeiten ihnen attestieren. Aber du hast schon recht, wir haben diesen Brecher nicht. Also diesen Rubesch für die älteren Hörer. Aber den gab es bis zuletzt. Und dieser Rubesch-Typ, um es mal so zu sagen, hatte ja auch durch Füllkrug eine gewisse Renaissance. Zwischenzeitlich war der Bierhoff der Rubesch. Was ich damit sagen will ist, Deutschland hatte in schwachen Momenten immer die Chance, eine Flanke in den Strafraum zu schicken und da steht dann halt Rubesch, Bierhoff oder Füllkrug und haut den rein. Und das ist egal, wie es ausschaut, man hält die Rübe hin und dann geht man wieder zurück Richtung Mittelkreis. So, und das ist ein Stürmertyp, den wir zwischenzeitlich wieder hatten, aber jetzt nicht haben. Es muss spielerisch laufen. Und da bin ich gespannt, was passiert, wenn es eng wird. Also ich bin ein UNDAF-Fan und ihm traue ich auch das ein oder andere Kopfballtor zu. Der kann so ein blödes Ding einfach mal reinwichsen. Ein guter Spieler, ich mag ihn sehr und das ist mein Hoffnungsträger.
Ist dein Hoffnungsträger. Ja, ja. Also ich halte ja Havertz erstmal für einen brillanten Fußballspieler, aber auch mit dem Riecher.
Ich möchte jetzt mal einen provozierenden Namen reinschmeißen. Da bin ich gespannt, was du drüber sagst. Ich bin insgeheim, und ich hoffe, dass jetzt da niemand entrüstet abschaltet, ich bin insgeheim ein Rüdiger-Fan.
Ah ja.
Und zwar deswegen, weil er eine Art Tugend mitbringt, die einer Mannschaft einfach gut zu Gesicht steht. Nämlich, hart formuliert, der geht über Leichen. Der ist sich für nichts zu schön und der spielt diesen ekligen Verteidigerfußball. Der haut sich rein. Und es ist nicht ironisch, wenn ich sage, ein Stück weit sind das die deutschen Tugenden, die wir hatten, als ich auch noch gar nicht dabei war, also ganz früher, wo dann wirklich Spieler sich für einen Schienbeinbruch nicht haben auswechseln lassen.
Wolfgang Weber, ne?
Ja, solche Leute, die ich dann aus den Sammelalben meines Vaters wieder kenne, mit Verlaub, die haben wir doch durch Rüdiger am ehesten drin. Einfach jemand, dem es völlig egal ist, ob der Gegenspieler sagt, bleib mir bitte vom Leibe, Hygieneabstand, sondern der haut sich rein, der schwitzt, der provoziert, der hält seine Knochen hin und wenn man dem mit dem Stollen aufs Schienbein tritt und der hat Schmerzen, das ist dem egal.
Ja, er ist der King of Pain.
King of Pain ist sehr, sehr schön und sowas braucht man als deutsche Mannschaft. Dementsprechend habe ich den alles andere als abgeschrieben und immer wenn der in den roten Bereich geht, und das macht er sehr, sehr häufig, versuche ich so ein bisschen zu sagen, wie war der Kontext? Vielleicht erinnerst du dich an diese Kopfabgeste Richtung den Fans von Atletico Madrid. Das war ein Standbild aus einer Videoaufnahme und ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Und dementsprechend sage ich, ich bin wahnsinnig gespannt auf Rüdiger. Ich bin gespannt, ob der es nicht vielleicht doch wirklich auch zu einem Startelf-Spieler schaffen wird, während andere, die wir vorne erwarten, vielleicht auf der Bank sitzen. Schlotterbeck zum Beispiel. Ich bin gespannt.
Also wir können nicht nur stürmen, sondern wir müssen auch verteidigen können. Und in den 80er Jahren war es so, kleine Anekdote, wir hatten ja die Försterbrüder, wir hatten Briegel, wir sind zweimal damit ins Endspiel gekommen, der brasilianische Zauberer Zico, den ich mal interviewt hatte, der hatte heute noch Gänsehaut bekommen, wenn er den Namen Förster hörte. Förster und Briegel. Ja, also das waren die Leute, die jede Kunst zerstört haben.
Mhm. Ja, die Försterbrüder kenne ich noch aus dem Hanuta-Heft. Und heute würden die, vielleicht würden sie 5 Minuten spielen, bevor sie vom Platz fliegen. Also jetzt wollen wir mal nicht hier so die Rückblicker machen, sondern was die Bestandsaufnahme des Fußballs angeht, ist der Sport einfach besser und ansehnlicher, als er früher mal war. Erheblich. Also ich habe keinen, verzeih mir, wenn ich Tacheles rede, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Früh-90er-Fußballsport. Und da muss man einfach auch mal sagen, Regeländerungen der FIFA, die gemacht wurden, waren fast sämtlich sinnvoll. Alles, was FIFA hinsichtlich Regeländerungen jetzt macht, vor dieser WM, also das wird meines Erachtens viel zu wenig zur Sprache gebracht, ist auch gut. Es gibt jetzt zum Beispiel die Regeländerung, dass Zeitspiel rigoros unterbunden wird. Der Schiedsrichter signalisiert dem Torhüter 5, 4, 3, 2, 1. Und was passiert, wenn der dann nicht schießt? Weißt du es?
Was passiert dann?
Der Gegner kriegt eine Ecke. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Nicht, dass der Schiri da hingeht und in der 94. Minute dem Torwart eine gelbe Karte gibt, die dem Torwart herzlich egal ist, sondern so, du hattest deine Chance und jetzt gibt es halt eine Ecke. Also das Spiel wird noch erheblich schneller werden in den USA und da werden manche sich noch wundern, wenn sie nach dem Bier holen zurückkommen und haben zwei Tore verpasst.
Die WM findet ja jetzt statt in doch, wir müssen kurz über Politik reden, in bewegten Zeiten. Ich habe irgendwo im Netz einen Kommentator gehört, der sagte, ja, wir spielen in einer Diktatur. Der Trump ist ein Anstoß des Ärgers für viele. Ich hoffe nur, dass die Deutschen sich besinnen auf Fußball und nicht wie in Katar die große One-Love-Binde und so weiter aus. Und ich glaube, das hat der Nagelsmann ziemlich gut in den Griff bekommen. Also, dass wir diesen Woken-Mist nicht erleben und stattdessen eben ein bisschen mehr Fußball, ne?
Ja, das ist für mich völlig klar, dass es da keinen Katar 2.0 geben wird. Eher im Gegenteil, wir haben ja jetzt sogar Stimmen, die sagen, wir müssen aufpassen, dass die WM nicht politisiert wird. Also diejenigen, die vor 3,5 Jahren alles getan haben, um die WM politisch aufzuladen, warnen jetzt davor, dass politische Einflussnahme kommt mit Blick auf Donald Trump. Es wird süffisante Stimmen geben gegen die amerikanische politische Führung. Es wird oberflächliche, schlecht formulierte Stimmen geben von zum Beispiel Tevesen, wie wir das gewohnt sind, also inhaltlich und rhetorisch äußerst schwach. Ja. Wenn man den ans Mikrofon lässt. Aber das ist halt Deutschland und ansonsten wird das keine große Rolle spielen.
Ein anderer Streitpunkt, ich höre gerade auf Kontrafunk, dass der Iran jetzt die Straße von Hormuz gesperrt hat. Das zum einen und zum anderen haben die sich verbeten, irgendwelche Sympathiebekundungen für das Wappen mit dem Löwen zu zeigen, also Regime. Gegnerische Stimmen, wenn die laut werden, sagten sie, dann fahren sie sofort weg, dann hören sie auf zu spielen. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Man könnte sie natürlich genau dadurch aus dem Tritt bringen. Politik mischt sich ein. Was Trump angeht, der hatte ja keine Hemmungen, sich im Madison Square Garden zu den Finals in den NBAs zu zeigen. Also es war, glaube ich, aufgeteilt in Buh und Applaus, also im Liberal New York, das regiert wird von einem kommunistischen Bürgermeister, der auf den Koran geschworen hat, sein Amtseid. Und die New Yorker sind da eher erratisch, was das Verhältnis zu Trump angeht, obwohl er natürlich New Yorker ist und lebenslanger Fan und Kartenbesitzer bei den Knicks ist. Bei den Knicks blutet mir das Herz, weil ich immer noch an die Finals denke mit den Chicago Bulls und ich war in New York und habe gefiebert. Also Politik wird sich nicht vermeiden lassen, ja, in dieser Weltlage. Also Politik wird sie nicht ganz ausschließen lassen, aber wieder zurück zum Fußball. Man sagt ja, die schönste Nebensache der Welt. Ich halte es mit dem Spruch, Sport ist die Fortsetzung des Krieges mit friedlichen Mitteln. Also Fußball ist einfach ein wunderbares Ventil für alles Mögliche und wir brauchen dieses Ventil ganz dringend. Jetzt in Deutschland und ich hoffe, dass wir Deutschen uns zu unserem Team bekennen. Ja, andere Nationen, wenn ein Tor fällt, die singen dann die Nationalhymne. Wir singen Tom Schillings Major Tom, völlig schwerelos. Und das wird vom Ausland auch als ziemlich neurotisch angeschaut, wie wir mit unseren nationalen Symbolen umgehen, ne?
Also ich kenne es von englischen Fußballfans, dass die am Ende eines Spiels die Hymne singen. Und das haben deutsche Fußballfans durchaus auch gemacht. Immer mal wieder, wenn es jetzt zum Schluss 3-0 steht und es sind noch 2 Minuten zu spielen, dass dann auch Einigkeit und Recht und Freiheit gesungen wird. Und da muss man ja auch mal sagen, diese Untertitel im Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht kennst du das, dass Untertitel eingeblendet werden oder abrufbar sind, was denn die Nationalhymnen bedeuten der anderen Länder. Und ich glaube, da ist vielen erstmals bewusst geworden, was für ein wirklich friedlicher, schöner Text die dritte Strophe der Nationalhymne hier bei uns ist. Denn in anderen Ländern, da geht es um Krieg, da geht es um Bomben, also die mexikanische Hymne oder auch die US-amerikanische Hymne, da geht es um Kriegs, nicht nur Metaphern. Und das singen wir nicht, sondern was ist das für eine wunderschöne Botschaft? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Das hat, glaube ich, ein Stück weit auch für einen Seelenfrieden gesorgt, dass man denkt, nee, wir singen jetzt 2 Minuten vor Schluss nicht über Bomben, sondern wir holen den Hofmann raus und das machen wir gerne. Und ansonsten jetzt mal auf deinen Major Tom eingehend, ich hätte mir auch was anderes gewünscht, aber das kommt in den USA nicht vor, glaube ich, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Torhymnen der entsprechenden Nationen einspielen. Es ist möglich, aber wenn sie es nicht machen, fände ich es fast schon wieder besser.
Nein, es wird natürlich nicht offiziell die Hymne ersetzen.
Ich meine, nach einem Torerfolg wird dann irgendeine Musik eingespielt. Die Amerikaner mögen ja sowas. Also das ist zum Beispiel noch so eins der wenigen Relikte beim amerikanischen Ligasport, dass es da so dieses Element gibt, wie dass dann irgendeine fest installierte Pyrotechnik nach oben geschossen wird oder Konfetti oder sowas. Das ist noch amerikanisch und ich glaube, wenn man den Amerikanern sagen würde, habt ihr Lust, einen Hit aus den 80ern über die Boxen einzuspielen, wenn ein Tor läuft, dann würde ich sagen, ja, selbstverständlich. Ne? Weil das kennt man von amerikanischen Sportarten, dass sowas Usus ist. Kann ich dir nicht beantworten. Das werden wir wissen, wenn das Curaçao-Spiel läuft, denn da werden Tore fallen.
Da werden Tore fallen. Jetzt abschließend dein Tipp.
Das Curaçao-Spiel wird härter sein, als wir glauben. Es wird ein Sieg sein, es wird ein hoher Sieg sein, aber ich glaube, die Vielzahl der Tore wird relativ spät fallen, also in der zweiten Halbzeit, weil einfach dann die physischen Komponenten einfach überwiegen. Die Deutschen werden es runterspielen und werden mit 4:0 gewinnen. Aber dann wirklich 2 Tore in der letzten Viertelstunde.
Okay, dann werde ich darauf achten. Lieber Ludger, also Einigkeit und Recht und Freiheit, das sind wunderbare Vokabeln, das sind so Wunschvorstellungen, die wir eigentlich nicht erleben. Diese Nation ist gespalten bis in die Wurzel und hoffen wir, dass der Fußball da einiges heilt und repariert. Ich glaube, Fußball hat Wunderkräfte und erzeugt ein Gemeinschaftserlebnis. Also on this happy note, lieber Ludger, vielen Dank für diese Fachsimpelei. Danke dir sehr und wir hören weiter voneinander.
Ja, wir werden uns gegenseitig stalken, wie wir es immer machen. Und ich freue mich, wenn wir demnächst wieder beim Glas Wein oder Glas Bier zusammensitzen.
Naja, klar, spätestens in Würzburg, ne?
Spätestens da, ja, natürlich. Aber sagen wir mal, bei Kontrafunkveranstaltungen, da neigen wir beide ja dazu, uns daneben zu benehmen. Und diese Tradition sollten wir beibehalten.
Ja, vor allen Dingen abends in der Bar. Ludger, ich danke dir. Bis demnächst. Ciao.
Bis bald. Ciao.
So, Freunde, das war's mal wieder mit Matussek. Die Briefe müssen wir nachholen. Es war jetzt sehr gedrängt alles. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag bei Matussek. Und wer mir schreiben will, matussek@kontrafunk.radio. Bleibt mir gewogen. Viel Vergnügen mit der WM. Euer Matussek.